Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen und gleich noch die Frage stellen, haben alle das ausgeteilte Skript bekommen? Ja? Das braucht's. Und auch die, die über den Livestream zugeschaltet sind, die brauchen das auch. Die können also hier unten, unterhalb des Bildes, von mir aus rechts, auf einen Link klicken und ein Blatt von mehreren Seiten runterladen, aber es geht um die letzten zwei Seiten. Wir sind nämlich letztes Mal gekommen in die Betrachtung der Parallelen zwischen Josef und dem Messias. Wir sind gekommen bis Punkt 126 oder Parallele 126. Wir haben gesehen in Kapitel 43, wo es beginnt in Vers 1, und die Hungersnot war schwer im Land. Und die weiteren Verse beschreiben, wie die Familie Jakobs in große Drangsal kam. Und da haben wir gesehen, diese Zeit der Drangsal für Jakob entspricht genau dem, was in der Prophetie in Jeremia 30, Vers 7 ein besonderer Ausdruck ist. Da wird nicht nur einfach gesagt, die große Drangsal, wie in Matthäus 24, im Blick auf die ganze Welt, aber diese kommende große Drangsal der Welt, der letzte Weltkrieg und wirklich die schlimmste Katastrophe, die die Menschheit an den Rand der Selbstvernichtung bringen wird, wird dort in Jeremia genannt, die Drangsal, die Zeit der Drangsal für Jakob. Israel wird im Mittelpunkt dieser weltweiten Not stehen. Und dann haben wir aber dort Schluss gemacht und angekündigt, wir fahren dann weiter mit Punkt 127. In der Josefs Geschichte, Kapitel 43, haben wir gesehen, aus dieser Not, der Hungersnot, gehen die Brüder wieder hinunter nach Ägypten, um Nahrung zu kaufen. Und kommen da wieder in Kontakt mit Josef, der sich präsentiert als ein harter, herzloser Herrscher von Ägypten, der die Brüder, die 10 Brüder, die Josef verkauft hatten, als schlimme Leute tituliert. Aber diese Brüder waren in großer Not, denn beim letzten Mal, als sie Nahrung kauften, mit Silberstücken. Da stellten sie fest auf der Heimfahrt, dass das Geld ihnen wieder in die Säcke hineingetan worden war. Und sie mussten damit rechnen, man wird sie beim nächsten Mal wirklich packen und wird sie bestrafen, als wären sie Betrüger gewesen, die das Geld gestohlen haben. Es wurde ihnen sehr, sehr ungemütlich, wenn es um Silberstücke ging. Aber wir wissen, einmal waren sie wirklich darauf aus, dass jeder von den Brüdern 2 Silberstücke bekäme, wenn man Josef verkaufen würde als Sklave. Also die hatten wirklich gar kein gutes Gefühl mehr mit Silberstücken und sie wollten das zurückbringen und wollten zeigen, wir sind redliche Leute und wir bringen das auch wieder zurück. Und da lesen wir in Kapitel 43, Jerry, könntest du uns vorlesen, ab Vers 41, da erklären sie einem Beamten. 43 ab Vers 21, bis 23.
Und es geschah, als wir in die Herberge kamen und unsere Säcke öffneten, siehe da, da war jedes Geld oben in seinem Sack, unser Geld nach seinem Gewicht. Und wir haben es in unserer Hand zurückgebracht. Und anders Geld haben wir in unseren Hand herabgebracht, um Speise zu kaufen. Wir wissen nicht, wer unser Geld in unsere Säcke gelegt hat.
Ja, bis dahin. Danke. Ich habe ja schon früher erklärt, dass wenn hier in der Josefsgeschichte steht Geld, sollte man nicht mit Geld übersetzen, sondern mit Silber. Kesef auf Hebräisch heißt Geld oder Silber. Aber zu dieser Zeit Und wir sind da in der Epoche um 1840 vor Christus, zur Zeit von Amenemhet III. In Ägypten, da gab es gar keine Münzen. Geld in Form von Münzen ist eine viel spätere Erfindung. Und darum muss man eben in der Bibel dort Kesef übersetzen, wo wirklich Münzen gemeint sind. Und dort, wo eben noch kein solches Geld vorhanden war, ist Kesef immer Silber, im Sinn von Silberstücken. Es ist wie Französisch, Argent, das bedeutet Silber oder auch Geld. Und der Zusammenhang klärt. Also man kommt im Französischen schon raus, wann jemand von Geld spricht und wann von Silber. Der Zusammenhang normalerweise neutralisiert die Vieldeutigkeit der Wörter. Und jetzt hier, also es geht hier jedes Mal bei Geld, kann man sich am Rand der Bibel einschreiben, Silber, Silber, Silber. Und sie sagen in ihrer Not, wir wissen nicht, wer unser Geld in unsere Säcke gelegt hat. Und das Gewaltige ist, ein Heide aus Ägypten erklärt ihnen, woher dieses Geld kommt. Nochmals Vers 23, und er sprach, Friede euch. Fürchtet euch nicht, euer Gott und der Gott eures Vaters, das ist der Gott Jakobs, der auch Israel heißt, der Gott Israels, hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Euer Geld ist mir zugekommen. Gibt kein Problem. Also in ihrer Not erfahren sie hier jemand, der ihnen Frieden wünscht. Und das ist Punkt 127. Den Brüdern Josefs wird Frieden gewünscht. In einer friedenlosen Zeit. Und dazu auf dem Skript habe ich auf Psalm 122, Verse 6 und 7 verwiesen. Schlagen wir das auf und lesen wir. Ein sehr, sehr aktuelles Gebet für die heutige Zeit. Liest du, Jerry?
Bittet um den Frieden Jerusalems. Es gehe wohl denen, die dich lieben. Frieden sei in deinen Festungswerken. Sichere Ruhe in deinen Palästen.
Danke. Also, beten für den Frieden Jerusalems. Shalom steht hier im hebräischen Text. Und dann gibt es gerade noch eine Verheißung für solche, die für den Frieden Jerusalems beten. Es gehe wohl denen, die dich lieben. Es gibt solche in dieser Welt, die verteilen Süßigkeiten, wenn Raketen auf Jerusalem zufliegen. Wie gerade in diesen Tagen. Und wir haben das auch erlebt in dieser Nacht vom 13. auf den 14. April in Jerusalem, innerhalb der Altstadtmauern, als der Iran damals diesen massiven Angriff mit etwa 400 Flugkörpern schoss und über unseren Köpfen wurden solche abgefangen. Ja, das ist schlimm, wenn man eben Jerusalem hasst und sich freut, wenn es Jerusalem schlecht geht. Aber hier wird gesagt, bittet um den Frieden Jerusalems. Und eine Verheißung für die Bittenden, es gehe wohl denen, die dich lieben. Und hier sehen wir eben einen Nichtjuden, einen Ägypter, der den Frieden wünscht für Israel. Friede euch. Aber dieser Vers ist so reich. 43, Vers 23. Der nächste Punkt, 128, ein Heide tröstete die Brüder Josefs. Er sagt ihnen, Gott hat euch einen Schatz gegeben. Gott hat es gut gemeint mit euch. Er hat für euch gesorgt. Und so spricht er zum Herzen dieser rohen Brüder. Und das lässt uns erinnern an Jesaja 40. Jesaja 40, ab Vers 1. Verse 1 und 2 kannst du lesen.
Tröste.
Und da geht es wirklich auch wieder um die Endzeit, in der wir leben.
Ja. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen hat für alle ihre Sünden.
Ja, also hier wird wirklich aufgerufen, und zwar die Nichtjuden werden aufgerufen, tröstet, tröstet mein Volk. Er sagt das nicht, Israel soll Israel trösten, sondern hier wird wirklich aufgerufen, solche, die außerhalb sind, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und ganz konkret wird sich das in besonderer Weise erfüllen in der großen Drangsal, wenn aus allen Nationen, allen Völkern, Stämmen und Sprachen nach Offenbarung 7 eine unzählbare Schar sich bekehren wird. Menschen, die bis dahin das Evangelium noch nicht gehört haben, die werden noch eine Chance haben, sogar in dieser Zeit. Und sie werden aufgerufen, Israel in dieser Not zu trösten. Aber natürlich hat das auch schon eine Anwendung für heute. Und weiter wird gesagt, redet zum Herzen Jerusalems. Dieser Ausdruck zum Herzen sprechen, zum Herzen reden, kommt mehrmals vor in der Bibel. Und das meint wirklich nicht eine kalte Seelsorge, sondern Seelsorge, die wirklich das Herz versucht zu gewinnen, zu erreichen. Und genau das hat er also hier gemacht. Punkt 129. Liest du, Jerry?
Die Brüder Josefs wurden mit "Fürchtet euch nicht" ermutigt.
Ja. Und also direkt dieses Wort, nicht nur Friede euch, sondern fürchtet euch nicht. Und das wird Israel an so vielen Stellen in der Endzeit gewünscht. Und da wollen wir zum Beispiel lesen, Sacharja 8, Vers 13.
Und es wird geschehen, wie ihr Haus Juda und Haus Israel ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, so werdet ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Fürchtet euch nicht, stärkt eure Hände, denn so spricht der Herr der Heerscharen.
Und so weiter, ja. Also Gott spricht zu Israel, fürchtet euch nicht. Und dann noch Jesaja 35, 4. Ich meine, wir haben gesehen, in Sacharja 8 geht es um die Zeit, wenn das jüdische Volk wieder heimkehrt ins Land. In dieser Epoche, die immer noch anhält, leben wir. Und in Jesaja 35 ist auch wieder klar, das ist endzeitlich.
Sagt zu denen, die zaghaften Herzens sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten.
Also hier geht es um die Wiederkunft Christi, die beschrieben wird als euer Gott kommt, weil Jesus Christus Gott ist. Und hier werden Menschen aufgerufen, eben die Zaghaften in Israel zu stärken. Sagt zu denen, die zaghaften Herzens sind, seid stark. Fürchtet euch nicht, siehe euer Gott. Dann der nächste Punkt, 130. Gott hat alles für die Brüder bezahlt. Nicht wahr? Dieser Ägypter erklärt, ihr müsst keine Sorgen haben wegen des Geldes. Aber sie haben ja nicht bezahlt, sie haben das Geld zurückbekommen. Es ist alles bezahlt worden. Ohne dass sie etwas bezahlten. Und das ist genau das in der Parallele, dass eben der Messias, und zwar der Messias Gott, hat für Israel alles schon längst bezahlt. Matthäus 20, 28.
So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.
Ja, der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen, beim ersten Mal, um dieses Lösegeld zu bezahlen durch seinen Opfertod. Und Jeder, der dieses Opfer, das an Jesus im Glauben in Anspruch nimmt, seine Sünden Gott bekennt, bereut, dem wird dieses Werk zugerechnet, ohne irgendwelches Hinzufügen, ohne irgendwelche Leistung. Allein durch Glauben wird es zugesprochen und man muss lernen, der Jesus hat alles bezahlt. Wir konnten und brauchen nichts zu bezahlen. Nächster Punkt, 131. Josef schenkte Simeon Befreiung aus dem Gefängnis. Da lesen wir jetzt nochmals den Schlusssatz von Vers 23.
Euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in euren Säcken gegeben. Euer Geld ist mir zugekommen.
Ja, und jetzt kommt der Satz.
Und er führte Simon zu ihnen heraus. Und der Mann führte die Männer in das Haus Josefs und gab ihnen Wasser und sie wuschen sich die Füße und er gab ihren Eseln Futter.
Ja, Simeon war in Gefangenschaft, da in der Fremde, in Ägypten. Und natürlich, das hatte einen besonderen Grund, warum Josef das so gemacht hatte. Er hat nämlich den Wunsch gehabt, dass seine Brüder wüssten, was es bedeutet, wenn man als Gefangener in Ägypten ist. Das, was sie ausgelöst haben, sie haben ihn als Sklave verkauft und das hat ihn schließlich ins Gefängnis gebracht für Jahre in Ägypten. Das sollten sie auch mal erleben. Und er hat ja darum für 3 Tage alle Brüder eingesperrt. Das hatten wir schon gesehen. Und sie wird dann nach 3 Tagen losgelassen. Also hat sie nicht ein paar Jahre diese Erfahrung machen lassen, aber doch mal 3 Tage richtig im Knast in Ägypten. Und sie durften nach Hause gehen, aber Simeon musste im Gefängnis sein. Simeon musste noch ein bisschen länger erleben, was das heißt. Aber hier erlebt er, Josef führt Simeon aus der Gefangenschaft. Und dazu können wir einen Vers lesen im Zusammenhang mit Israel und Gottes Plänen für Israel. Jeremia 30, Vers 10.
Und du fürchtest dich nicht, mein Knecht Jakob.
Vielleicht musst du noch ein bisschen warten. Es haben noch nicht alle offen und es raschelt. Man muss hören auf das Rascheln. Und sobald es ruhig wird, lesen. Bitte.
Und du fürchtest dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der Herr, und erschrickt. Erschrick nicht, Israel, denn siehe, ich will dich retten aus der Ferne und deine Nachkommen aus dem Land ihrer Gefangenschaft. Und Jakob wird zurückkehren und ruhig und sicher sein und niemand wird ihn aufschrecken.
Also, hier haben wir eine der so zahlreichen Stellen im Alten Testament, die von der Heimkehr des jüdischen Volkes aus aller Welt zurück ins Land der Väter sprechen. Und hier wird dieses Zurückkehren aus der Ferne bezeichnet als eine Rettung aus der Ferne und eine Rettung aus dem Land, eine Rückführung aus dem Land ihrer Gefangenschaft. Also die Diaspora, das ist so der kalte Fachausdruck im Zusammenhang mit Geschichtsschreibung oder auch mit in den Medien, die Zerstreuung der Juden und in aller Welt nennt man die Diaspora der Juden. Aber dieses Wort Diaspora, das ist ein schreckliches Wort, denn das beinhaltet all diese Leiden des jüdischen Volkes durch 2000 Jahre hindurch. Verfolgung, wo sie waren, immer unerwünscht. Der Jude war geprägt durch das Bild des von Ghetto zu Ghetto Wandernden. Heimatlos, nirgends zu Hause. Und hier sagt Gott, ich werde euch aus dem Land ihrer Gefangenschaft heimführen, zurückkehren lassen. Und dieses Zerstreutsein unter den Völkern, dieses Verfolgt und Gehasstsein unter den Völkern, war eine Gefangenschaft. Aber so wie Josef Simeon aus der Gefangenschaft hinausführte, so sollte es in der Endzeit geschehen, dass das jüdische Volk aus der Diaspora wieder heimgeführt werden sollte. Ja, und dann gehen wir zu Punkt, zu Parallele 132. Liest du das, Jerry?
Die Brüder erlebten die unbegreifliche Barmherzigkeit und Liebe Josefs.
Also nicht nur Josef befreit Simeon, sondern wir haben dann bereits gelesen, Vers 24, dieser Angestellte von Josef führt die Männer in das Haus Josefs. Das war natürlich ein Palast. Diese rauen Hirten aus Kanaan werden in den Palast von diesem harten Mann aus Ägypten, der überzeugt war, das sind alles schlimme Leute, geführt. Wie geht das? Und dann wird ihnen Wasser gereicht, sie dürfen sich selber die Füße waschen und ihre Tiere bekommen Futter. Und dann gibt es noch ein Festessen. Wir lesen aus diesen Versen hier noch eine Auswahl, nämlich 31 und 32, bitte. Jerry.
Und er wusch sein Gesicht und kam heraus und bezwang sich und sprach, tragt Speise auf. Und man trug ihn für ihn besonders auf und für sie besonders und für die Ägypter, die mit ihnen aßen, besonders. Denn die Ägypter dürfen nicht mit den Hebräern essen, denn das ist den Ägyptern ein Gräuel.
Also es geht hier um diesen Moment. Josef musste zwischenzeitlich weinen. Er ist verschwunden und kam dann wieder, als er gefasst war, zurück und befiehlt, die bekommen jetzt zu essen. Allerdings dürfen sie nicht mit ihm am gleichen Tisch essen. Und die Ägypter auch nicht. Die sind alle schön separat. Aber das hängt eben mit einem bestimmten Grund zusammen, den wir damals, als wir das nur innerhalb der Geschichte von Josef betrachteten, ohne speziell all diese Parallelen auf den Messias zu zeigen, haben wir das damals schon geklärt. Erkläre ich jetzt nicht mehr. Aber es geht uns eben um den Punkt, diese Freundlichkeit von Josef. Vers 33, liest du noch? Vers 34.
Und sie saßen vor ihm, der Erstgeborene nach seiner Erstgeburt und der Jüngste nach seiner Jugend. Und die Männer sahen einander erstaunt an. Und man trug Ehrengerichte von ihm zu ihnen. Und das Ehrengericht Benjamins war fünfmal größer als die Ehrengerichte von ihnen allen. Und sie tranken und tranken sich fröhlich mit ihm.
Es ist alles unglaublich, was hier geschehen war. Die kommen ja nicht mehr draus. Wir werden als Spione angesehen und dann werden wir fürstlich bewirtet. Sie mussten sich auch die Frage stellen. Aber es ist genau festgelegt, wer wo sitzt. Und dieser Fremde weiß genau den Geburtstag von jedem. Denn die saßen nämlich genau in der zeitlichen Abstufung. Und Benjamin für sich als der Letzte. Aber ich meine, in dem Alter ist es nicht mehr so ganz eindeutig, dass man sofort sieht, ach so, das ist der ältere und das ist der jüngere Bruder. Also komisch. Da weiß einer genau, wer wie alt ist. Und Benjamin bekommt fünfmal mehr zu essen. Wie er das runtergekriegt hat, das ist auch nicht ganz klar. Aber es war so. Und sie haben sich auch nicht geärgert, dass immer dieser Jüngste, dass der sonderbehandelt wird. Bei Josef konnten sie das nicht ertragen. Und jetzt sieht man, da ändert sich etwas. Die können diese Sonderbehandlung von Benjamin plötzlich ertragen, aber sind glücklich und froh, dass es ihnen in Ägypten, in Feindesland, wie sie meinten, so gut gehen darf. Sie sind also völlig überwältigt. Also dieser harte Mann, der ist ja unglaublich lieb und freundlich. Und das wollen wir als Parallele aufschlagen. Ich habe hier auf dem Skript vermerkt, Jeremia 31, 2 bis 3. Liest du, Jerry?
So spricht der Herr, das Volk, der dem Schwert entronnenen, hat Gnade gefunden in der Wüste. Ich will gehen, um Israel zur Ruhe zu bringen. Der Herr ist mir von fern erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Güte.
Ja. An diesen Vers denke ich jedes Mal, wenn ich da irgendeine Tür in Israel öffne. Dort steht dann nicht Paul, sondern Maschoch. Das ist das Wort hier für ziehen. Darum übersetzen manche Übersetzungen, ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt und darum aus lauter Güte zu mir gezogen. Das Wort kann heißen ziehen oder auch fortdauern lassen. Also jedes Mal, wenn ich das Wort sehe, dann denke ich an Jeremia 31,3. Dieses wunderbare Wort, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Güte, oder dich aus Güte zu mir gezogen. Und Gott verspricht hier in Vers 2, ich will gehen, um Israel zur Ruhe zu bringen. Und so wird Israel nach all diesen Nöten der vergangenen 2000 Jahren in der Zukunft und gerade in der Drangsal erleben, dass der Herr sie liebt. Und dass seine Liebe nie aufgehört hat zu Israel. Dass er Israel nie verworfen hat. Da konnten jahrhundertelang Ersatztheologen behaupten, Israel als Nation ist vorbei. Die Kirche von Rom hat alles geerbt. Oder auch die reformatorischen Kirchen haben das geerbt. Nein, Gott hat einen Plan mit Israel und er wird Israel zur Ruhe bringen und wird diese Liebe Israel zeigen in aller Not, dass sie merken, der Herr ist nicht hart, wie man hätte vielleicht fälschlich meinen können. Als sie durch so viele Nöte und Drangsale geführt worden sind, aber seine Liebe ist beständig und so wunderbar, so wie die Brüder das erlebt haben. Gehen wir zum nächsten Punkt. Liest du 133?
Die Brüder fragen, warum handelt Josef unverständlich?
Also, wir machen hier einen Sprung zu Kapitel 44. Es ist nämlich so, nach dieser wunderbaren Erfahrung, wo sie merkten, also dieser Mann ist nicht ein harter Mann, der ist so freundlich, so gut zu uns. Da gehen sie wieder los Richtung Heimat und plötzlich werden sie von Soldaten aufgefangen, die ihnen nachjagen und nochmals ihr Gepäck kontrollieren und feststellen, das sind wirklich unglaubliche Betrüger. Jetzt haben sie so viel Freundlichkeit erlebt und klauen den wunderbaren Kelch von Josef, also von diesem Herrscher von Ägypten. Denn der wird gefunden in einem der Säcke. Diese Männer, die so ein Hoch erlebt haben, dieser Mann ist freundlich, plötzlich sind sie wieder ganz unten. Und denken, was ist denn das? Wir haben garantiert keinen solchen Kelch gestohlen. Das würden wir nie tun. Also es geht ihnen schlecht, obwohl sie gar nichts Böses getan haben. Jetzt in diesem Fall. Und es geht ihnen sehr, sehr schlecht. Und sie verstehen einfach nicht, was da mit ihnen gemacht wird. Liest du jetzt in diesem Zusammenhang 44,7.
Und sie sprachen zu ihm, warum redet mein Herr solche Worte? Fern sei es von deinen Knechten, so etwas zu tun. Siehe, das Geld, das wir oben in unseren Säcken fanden, haben wir dir aus dem Land Kanaan zurückgebracht. Und wie sollten wir das aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold stehlen?
Ja, also auf diesen Vorwurf, ihr habt diesen Kelch gestohlen, sie verstehen nicht. Wie kann man mit uns so umgehen? So etwas würden wir nie tun. Aber dann, dieser Angestellte von Josef beharrt darauf, dass das Gepäck durchsucht wird. Und dann, Vers 12, geschieht die Katastrophe.
Und er durchsuchte, beim Ältesten fing er an. Und beim Jüngsten hörte er auf. Und der Kelch fand sich im Sack Benjamins.
Das ist ja unglaublich. Ich meine, die haben ja Garantie gegeben. Benjamin wird wieder zurückkommen. Dem wird nichts geschehen. Und jetzt kommt diese Sache. Falscher Vorwurf. Okay, ihr könnt das alles durchsuchen. Es wird durchsucht. Aber offensichtlich weiß der genau auf der Liste, wie man dem Alter gemäß die Säcke durchsucht. Und bei Ruben, man findet nichts. Simeon, nichts. Levi, nichts. Also es geht so schön der Reihe nach und dann dramatisch bei Benjamin. Da ist der gestohlene Kelch. Also nach diesem Hoch bei der Einladung im Palast, dieses bodenlose Tief und die Reaktion, Vers 13.
Da zerrissen sie ihre Kleider und jeder belud seinen Esel und sie kehrten in die Stadt zurück. Und Juda und seine Brüder kamen in das Haus Josefs, und er war noch dort, und sie fielen vor ihm nieder zur Erde. Und Josef sprach zu ihnen: Was ist das für eine Tat, das ihr getan habt? Wusstet ihr nicht, dass solches ein Mann wie ich weissagen kann? Und Juda sprach: Was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden und wie uns rechtfertigen? Gott hat die Ungerechtigkeit deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte meines Herrn.
Ja, bis dahin. Danke. Also, sie verstehen nichts mehr. Sie verstehen die Welt nicht mehr. Der Mann, der so freundlich war, ist jetzt plötzlich so hart. Und wir haben ja gar nichts getan. Wir sind ja gar nicht schuldig. Und jetzt müssen wir so leiden. Nun, als Parallele dazu, die Brüder fragen also, warum handelt Josef unverständlich? Vers 7 nochmals. Warum redet mein Herr solche Worte? Sie verstehen es nicht. Und so ist es auch der Überrest Israels, der in der Zukunft umkehren wird und durch die Drangsal hindurchgehen wird, wird fragen, warum handelt Gott unverständlich? Und da gibt es ganz viele Stellen, besonders in den Psalmen, die prophetisch sind, und gerade auf die Endzeit hinweisen und all die Nöte, die Israel in der Endzeit erleben wird. Und schlagen wir mal auf, die werden so viele innere Kämpfe und seelisches Auf und Ab erleben. Lies mal 74, Vers 11.
Warum ziehst du deine Hand und deine Rechte zurück? Hervor aus deinem Schoß, mach ein Ende.
Ja, und Vers 10 schon.
Bis wann, o Gott, soll der Bedränger höhnen? Soll der Feind deinen Namen immerfort verachten?
Ja, also sie fragen sich, wieso handelt Gott so? Warum lässt er das alles zu? Und sie leiden so sehr. Dann vielleicht ein anderes Beispiel. 77, 9 bis 10.
Ist zu Ende seine Güte für immer? Hat das Wort aufgehört von Geschlecht zu Geschlecht? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen?
Ja, Sie sehen die Liebe, das Erbarmen des Herrn nicht mehr. Und Sie fragen sich, warum? Warum handelt Gott so? Und es war alles eine Vorbereitung. Eine Arbeit an ihren Herzen, damit sie dann wirklich zu dem Punkt kommen würden, wie wir sie dann noch finden werden in Kapitel 45, wo es zur völligen Versöhnung kommt. Und darum mussten sie so vieles durchmachen, weil Josef wollte damit in ihren Herzen Dinge formen und in die richtige Richtung bringen. Ja, gehen wir doch zum nächsten Punkt. 134, liest du, Jerry?
Die Brüder Josefs bezeugten ihre Unschuld, da, wo sie unschuldig sind.
Ja, also in diesem Kapitel 44 erläutern sie dann, wir haben garantiert nicht dieses Unrecht getan. Also sie wissen ganz genau, das haben sie nicht getan. Sie waren wirklich unschuldig. Und so finden wir Psalmen, prophetische Psalmen, wo der Überrest genau diese Not hat. Wir haben uns da und da und da gar nicht verschuldet. Und trotzdem gehen wir durch so schwere Zeiten hindurch. Liest du Psalm 26, 3, 6 und 11.
Denn deine Güte ist vor meinen Augen und in deiner Wahrheit wandle ich. Ich wasche meine Hände in Unschuld und umgehe deinen Altar, Herr. Ich aber wandle in meiner Lauterkeit, erlöse mich und sei mir gnädig.
Ja, also sie sagen, ich bin unschuldig. Und trotzdem gehen sie durch Nöte hindurch. Und genau diese Erfahrung hatten diese Brüder gemacht und wird der Überrest auch machen. Und noch ein wichtiger Punkt. 135. Die Brüder erlebten Schrecken, trotz Unschuld. Wir haben gesehen, 44, Vers 13, da zerrissen sie ihre Kleider und jeder belud seinen Esel und sie kehrten zurück in die Stadt. Aber sie waren ja in der Sache gar nicht schuldig. Und trotzdem erleben sie einen solchen Schrecken. Und auch das finden wir in den Psalmen, zum Beispiel 55, 5 bis 6.
Mein Herz ängstigte sich in meinem Innern und Todesschrecken haben mich befallen. Furcht und Zittern überkamen mich und Schauder bedeckte mich.
Ja, und vielleicht noch 25, 17 dazu.
Die Ängste meines Herzens haben zugenommen. Führe mich heraus aus meinen Drangsalen.
Genau das haben die Brüder erlebt. Und sie verstanden nicht, warum. Aber Josef hat einen Plan. Und so hat der Herr auch einen Plan, wenn wir nun tatsächlich durch solche Zeiten hindurchgehen müssen. Aber es kommt, die Wende kommt. 137. Liest du?
Juda liebte nicht sein eigenes Leben. Er gab sich ganz für Benjamin.
Ja, und das ist ja dann diese wunderbare Wende in Kapitel 44 ab Vers 18, als es darum geht, Benjamin muss ins Gefängnis. Bei ihm wurde der Kelch gefunden. Die anderen Brüder können nach Hause. Aber Juda, und wir müssen uns klar vor Augen halten, das war der, der den Vorschlag gemacht hatte. Wir verkaufen Josef als Sklave nach Ägypten. Und dieser selbe Juda setzt sich jetzt für Benjamin ein und sagt, ich bin bereit, für ihn in die Sklaverei in Ägypten zu gehen, aber Benjamin muss freikommen. Das kann ich meinem Vater nicht antun. Und er hält da in den folgenden Versen ein herzergreifendes Plädoyer. Also er ist bereit, wirklich all die Leiden auf sich zu nehmen. Nur Benjamin muss freikommen. Hätte er das bei Josef so gemacht? Aber eben, in der Zwischenzeit ist in seinem Herzen wirklich etwas so verändert worden, dass dann im nächsten Kapitel, gerade im Anschluss an die Rede, da kann sich Josef nicht mehr zurückhalten. Er bricht in Tränen aus vor diesen hartgesottenen Brüdern. Wie? Oh, habe ich das übersprungen? Ja, natürlich. Unbedingt, kommen wir gleich darauf zurück. Aber ich möchte gerade den Punkt noch fertig machen. Der Überrest Israels in der Zukunft wird sein eigenes Leben nicht lieben. So wird das gesagt in Offenbarung 12, 11. Sie haben ihr Leben nicht geliebt. Bis in den Tod. Und auch Kapitel 15, Vers 2 macht klar, dass sie treu sein werden bis in den Tod. Und auch da, Juda war bereit, sich völlig hinzugeben. Eine schöne Parallele. Danke, Carmine. Dann haben wir also 136 ausgelassen. Liest du noch, Jerry, auf dem Blatt?
Die Brüder bekannten sich vor Gott als schuldig.
Ja, genauso wie hier. Obwohl, in der Sache des Kelchs waren sie ja unschuldig. Aber in dieser Not drin wird ihnen andere Sünde bewusst. Das ist oft auch etwas, wenn Gläubige durch Nöte gehen, werden ihnen Dinge bewusst im Leben, die nicht richtig waren, von früher her. Und es ist dann nicht eine Strafe, sondern Gott kann eben so durch Nöte führen und in der Seele wirken, dass ein Sündenbewusstsein dadurch vertieft wird. Und darum in Vers 16 sagen sie, B, Gott hat
die Ungerechtigkeit deiner Kinder gefunden.
Deiner Knechte
gefunden. Siehe, wir sind die Knechte meines Herrn.
Ja, also jetzt kommt ein Schuldbekenntnis. Wir sind schuldig geworden vor Gott. Und diese Not hat ihnen geholfen, sich dessen bewusst zu werden und die Vergebung zu suchen. Nämlich das Sündenbekenntnis ist der erste Schritt hin, dass man dann auch die Vergebung annehmen kann. Aber das kommt erst. Jetzt gehen wir doch zu Punkt 138. Josef gab sich seinen Brüdern zu erkennen. Kapitel 45, 1 bis 3. Lesen wir das nochmals. Dieser dramatische Moment in der Josefs Geschichte.
Da also, konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor allen, um die ihn standen. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, und die Ägypter hörten es, und das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir her. Und sie traten herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun betrübt euch nicht und zürnt nicht über euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt.
Danke. Also, es schaut dann, dieser Moment hier, wie plötzlich dieser harte Mann in Ägypten, unerkennbar als Bruder von seinen 10 Brüdern, plötzlich spricht er nicht mehr Ägyptisch, wie das bisher war, hat er immer über einen Dolmetscher mit ihnen kommuniziert. Plötzlich spricht er akzentfrei Hebräisch. Ani Yosef. Ha'ot avi chai. Lebt mein Vater noch? Das kann nur einen Zusammenbruch geben. Und das nach all diesen Erfahrungen, wo die Gefühle so hoch hinaufgingen und dann so tief, ja? Also das Gefühlsleben wurde so voll, muss man sagen, in seiner Vollständigkeit erlebt, genauso wie die Psalmen sind. Die zeigen genau diese ganzen Fähigkeiten der Seele von ganz oben bis ganz unten, aber eben nicht einfach als eine seelische, menschliche Erfahrung, innerweltlich, sondern in Bezug zu dem Herrn. Und das ist das Schöne, die Brüder haben begonnen, nach und nach das, was sie erlebt haben, mit Gott in Verbindung zu bringen. Und also Josef gab sich seinen Brüdern zu erkennen. Und die Parallele, der Messias Jesus wird sich Israel zu erkennen geben. Schlagen wir auf Sacharja 12, Vers 10. Man muss wissen, wer in diesem Kapitel spricht. Das wird in Vers 1 im ersten Satz gesagt. Ausspruch des Wortes des Herrn. Mit Großbuchstaben. Das ist Yahweh, der ewig seiende Gott. Ohne Anfang, ohne Ende. Ausspruch des Wortes des Herrn über Israel. Es spricht der Herr. Im ganzen Kapitel spricht er. Und nun, Vers 10.
Und ich werde über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den einzigen Sohn, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt.
Danke, bis dahin. Was wird das für ein Moment sein, wenn der Jesus kommt auf den Wolken des Himmels und dann schließlich auf dem Ölberg, so steht es in Zacharia 14, werden seine Füße stehen. Und der Überrest wird ihm dann begegnen. Und sie werden in seiner Seite die Einstichstelle des Speeres noch sehen. Sie werden seine Wunden sehen in seinen Händen, so wie der Auferstandene den Jüngern am Auferstehungstag die Wunden zeigen konnte und auch die Wunden in den Füßen. Und hier steht genau diese Begegnung, wenn der Messias dem Überrest Israels, der in der Not, in der Drangsal zur Erkenntnis kommen wird, Jesus war der Messias. Jeschua von Nazareth war der Messias und wir haben ihn damals verkannt. Und dann werden sie ihn sehen und Zacharja 12, Vers 10 sagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben und dann über ihn wehklagen. Was wird diese Begegnung sein? Das ist so dramatisch vorgeschattet durch die Begegnung der 10 Brüder in Ägypten und Josef gibt sich ihnen zu erkennen. Und sie brechen innerlich zusammen. Ich denke immer wieder an bei dieser Stelle, ich habe das auch schon anderswo erzählt, an diese Begebenheit. Ich war gerade in Jerusalem angesichts des Ölbergs und ein Taxichauffeur sagt mir, glauben Sie, dass der Messias kommen wird? Und da habe ich ihm gesagt, ja, ich glaube, dass der Messias kommen wird, aber ich glaube, dass er schon gekommen ist und dass er vor den Toren Jerusalems gelitten hat. Und darum, wenn er dann kommt auf dem Ölberg, dann wird das eben geschehen. Ich habe ihn zitiert, Zachariah 12, Zacharja 12, Vehibitu elai et asher dakaru. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Damals haben sie ihn durchbohrt, beim ersten Kommen. Und wenn er dann kommt, dann werden sie auf ihn blicken. So ergreifend, so gewaltig. Ja, gehen wir zum nächsten Punkt, 139.
Josefs Brüder erschraken zutiefst über Josef.
Und die Parallele?
Israel wird zutiefst erschrecken über den Herrn Jesus.
Ja, also schlagen wir auf Matthäus 24, 30. Wo der Herr Jesus damals, Dienstag vor Karfreitag, seine Wiederkunft beschrieben hat.
Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit.
Ja, wenn er kommen wird, die werden wehklagen. Alle, die ihn sehen. Und auch der Überrest wird wehklagen, das haben wir ja gelesen. Die werden dann bitterlich weinen, wenn sie auf ihn blicken werden, den sie durchbohrt haben. Und so wird also sein Kommen verbunden sein mit einem innerlichen Zerbruch. Und vielleicht noch Offenbarung 1, Vers 7. Ich habe hier noch mehr Stellen hingeschrieben auf dem Blatt, die kann man für sich als Hausaufgabe nacharbeiten. Offenbarung 1, Vers 7.
Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, die ihn durchstochen haben und wehklagen werden, seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen.
Sieht man auch da wieder Zusammenhang. Sein Kommen und das Wehklagen. Und nochmals die Betonung mit einer Anspielung auf Sacharja 12, Vers 10. Jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben. Und werden wehklagen. Wir gehen weiter zu Punkt 140.
Josefs Innerstes war völlig erregt, voll Vergebungsbereitschaft.
Ja. Ich habe schon gehört von Leuten, die behauptet haben, Josef sei nicht vergebungsbereit gewesen. Und darum sei er eben so lange hart gewesen mit seinen Brüdern. Und es ist am Bibeltext selber so wunderbar, in jeder Etappe zu zeigen, dass das vollkommen falsch ist. Er hat eine innere Vergebungsbereitschaft gehabt von Anfang an. Und hätte er das nicht gehabt, hätte er gar nie diesen Lebensweg mit dem Herrn durch all diese Nöte hindurch durchstehen können. Wenn man verbittert und nicht mehr vergibt, dann wird man blockiert. Aber dieser Josef, auch von 17 an, als er verkauft wurde, bis 30, als er dann die Wende erlebte und aus dem Gefängnis kam, diese 13 Jahre, da ist er so mit dem Herrn entschieden den Weg gegangen, obwohl er die Verheißungen des Herrn überhaupt nicht sehen konnte. Er ist treu geblieben, weil er eben innerlich auch schon damals vergeben hatte. Und diese Härte hat er nur angewendet, weil er wissen wollte, sind meine Brüder noch genau gleich wie vorher? Und gerade diese Nöte, die sie durch seine Härte erlebten, hat dazu geführt, dass sie schließlich ihre Sünde aufdeckten und auch zugaben. Das ist alles über uns gekommen, weil wir damals so hartherzig waren mit unserem Bruder. Und das hat diese Wende bewirkt. Und dann sehen wir, als schließlich Juda dieses Plädoyer gegeben hatte: Ich bin bereit, an der Stelle von Benjamin zu leiden, aber der geliebte Sohn muss zurück zum Vater. Dann konnte sich Josef nicht mehr zurückhalten. Und alle seine inneren Gefühle brechen hier hörbar und sichtbar auf. Und dann wollen wir dazu etwas lesen aus Hosea 11, 8 bis 9. Wehe, ihr habt diese Stelle in eurer Bibel nicht besonders gekennzeichnet. Nein, so meine ich es ja gar nicht. Aber ich will nur sagen, wie kommt es, dass man manchmal wunderbare Verse einfach überliest? Man liest die Bibel einmal, zweimal und dreimal und noch mehr und überliest. Also liest uns vor, Hosea 11, Verse 8 bis 9. Und da erfahren wir etwas, wie Gott ist.
Wie sollte ich dich hingeben, Ephraim, dich überliefen, Israel? Wie sollte ich dich wie Adama hingeben, wie Zeboim dich machen? Mein Herz hat sich in mir umgewendet. Erregt sind alle meine Erbarmungen. Weder will ich die Glut meines Zorns ausführen, noch Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte, und ich will nicht in Zornglut kommen.
Danke. Gott spricht hier. Und Gott sagt, mein Herz hat sich in mir umgewendet, erregt sind alle meine Erbarmungen. Und da denkt einer, ja, aber das ist ja ein sehr menschlicher Gott. Nein, Gott ist so. Und er hat den Menschen damals, am 6. Schöpfungstag, im Bild Gottes geschaffen. Darum haben wir die Möglichkeit, die Fähigkeit, solche Emotionen, solche Gefühle für andere Menschen zu haben. Und jetzt geht es hier um Ephraim. Ephraim steht in Hosea übrigens ganz speziell für die 10 Stämme. Weil Ephraim war der führende Stamm, der nach der Reichsteilung, nach Salomo, in der Person von Jerobeam aus Ephraim, die Führung übernommen hatte. Darum steht Ephraim oft in der Bibel für die 10 Stämme Israels. Und Israel steht oft für die 10 Stämme auch, aber auch für die 12 Stämme. Und hier sagt nun Gott, wie soll ich eben Israel hergeben? Wie sollte ich dich machen wie Adama und wie Zeboim? Was bedeutet das? Wie Adama, wie Zeboim?
Das war bei der Sodom und Gomorra.
Ja, Sodom und Gomorra waren ja zwei Städte, die Gott völlig verwüstet hat mit Feuer vom Himmel. Aber es waren insgesamt
vier
Städte. Die kleinste Stadt, Zoar, wurde er verschont. Auf den speziellen Wunsch von Lot hin. Aber Sodom und Gomorra, Adama und Zeboim, das sind Städte, die Gott völlig ausgelöscht hat. Und Gott sagt, obwohl Israel in der Vergangenheit so viel Schuld auf sich geladen hat in seiner Geschichte, will ich Israel nicht auslöschen. In der Sprache von heute, Gott will den Wunsch von Iran nie erfüllen. Der wird nie erfüllt werden. Das kann man den Mullahs erzählen. Das steht so hier. Und der Wunsch von Hezbollah, Wunsch, das ist auch ihr Ziel, die Vernichtung Israels, die Auslöschung Israels. Und der Wunsch von Hamas ist in ihrer Charta festgehalten, die Vernichtung Israels. Es wird nie geschehen. Gott sagt, wie sollte ich dich wie Adama hingeben, wie Zeboim dich machen? Mein Herz hat sich in mir umgewendet, erregt sind alle meine Erbarmungen. Und Gott sagt, ich will nicht im Zorn kommen. So wird Gott beschrieben. So ist Gott. Und Josef ist ein wunderbares Bild des Herrn Jesus in diesen inneren Gefühlen, wie er da eben in Weinen ausbricht. 1. Mose 45, 2. Und er erhob seine Stimme mit Weinen. Und die Ägypter hörten es. Und das Haus des Pharao hörte es. Das war also ziemlich laut. Und dann in diesem Weinen, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Ja, gehen wir doch weiter. 141.
Josef vergab seinen Brüdern ihre Schuld.
Und die Parallele.
Der Herr Jesus wird Israels Schuld vergeben.
Jawohl. Wir lesen 1. Mose 45, Vers 5 noch einmal.
Und nun betrübt euch nicht und zürnt nicht über euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt.
Ja. Also, das ist Vergebungsbereitschaft. Wenn er sagt, jetzt sollen sie nicht mehr traurig sein. Sie waren schon. Und das war echte Buße. Also der Josef sagt nicht, und jetzt noch ein bisschen noch mehr Buße, noch mehr Reue, noch mehr. Nein, er sagt das Gegenteil. Er sagt, nun betrübt euch nicht. Und dann sagt er noch etwas mehr und zürnt nicht über euch selbst. Er wusste ganz genau, wenn man Vergebung annehmen muss, ist das gar nicht so einfach. Und in uns steckt etwas, das wir wie etwas abgelten möchten. Aber das kommt nicht von Gott. Und dann kann man auf sich so böse sein, auf sich selber zornig sein und man möchte sich irgendwie selber bestrafen. Aber Josef macht klar, das sollte gerade nicht machen. Da müsst ihr jetzt gerade aufpassen. Ihr müsst einfach diese Vergebung annehmen. Aber wir müssen uns selber vergeben. Ja, Josef hat ihnen vergeben und dann müssen sie das annehmen und so kann man diesen Zorn oder diesen sogar einen Hass auf sich selbst kann man so vermeiden. Also, daraus wird klar, Josef hat wirklich die Schuld vergeben. Und lesen wir in Jesaja 44, 22, wie Gott das für Israel sagt, für die Zukunft. Am besten liest du J. Jerry, ab Vers 21. Jesaja 44, Vers 21.
Erinnere dich daran, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich gebildet. Du bist mein Knecht, Israel. Du wirst nicht von mir vergessen werden. Ich habe deine Übertretungen getilgt wie ein Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Jubelt, ihr Himmel, denn der Herr hat es getan.
Danke. Also, das ist doch so eindrücklich, dieses Bild. Ich habe deine Übertretung getilgt wie einen Nebel. Wenn man sich vorstellt, so einen richtigen Herbstmorgen. Und der Nebel ist so dicht, dass man mit dem Auto kaum einen Meter weit sieht. Und dann irgendwie reflexartig macht man das Licht, die Scheinwerfer an, noch schlimmer. Man sieht nichts. Und dann die Sonne wird wärmer und wärmer und plötzlich ist alles verschwunden. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass da an dieser selben Stelle einmal dichter Nebel war und man hat nichts mehr gesehen. Und so vergleicht der Herr, ich habe deine Übertretung getilgt wie ein Nebel. Nebel, der einfach verschwunden ist. Keine Spur ist mehr davon zu finden. So vergibt der Herr Sünden. Und dann der Vergleich, und wie eine Wolke deine Sünden. Alles voller Wolken am Himmel und plötzlich durch die Sonne wird alles aufgelöst und es gibt einen echt nur blauen Himmel. So ist Vergebung. Und so spricht Gott Israel die Vergebung hier zu. Und ich habe noch weitere Stellen angegeben, Jeremia 31, 34b und Micha 7, Vers 19, wo Gott sagt, dass er die Sünden in die Tiefen des Meeres versenken will. Und der Marianne-Graben ist wirklich ziemlich tief und da taucht keiner runter. Einfach so, um das wieder raufzuholen. Also, wir gehen weiter zum nächsten Punkt. 142.
Josef litt gemäß dem höheren Plan und Ratschluss Gottes.
Jawohl. In 45,5 liest du nochmals bis 8.
Und nun betrübt euch nicht und zürnt nicht über euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und noch sind es 5 Jahre, in denen es weder Pflügen noch Ernten geben wird. Und Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf der Erde und euch am Leben zu erhalten für eure große Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharaos gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten.
Danke. Also, hier wird klar gemacht, dass Gott eben das Leiden von Josef erlaubt hat, gemäß einem höheren Plan. Und da war ein Ratschluss von Gott da drin. Ein guter Ratschluss. Und so wird uns gesagt im Neuen Testament, dass der Herr Jesus gelitten hat, gemäß dem höheren Plan und Ratschluss Gottes. Schlagen wir auf, Apostelgeschichte 2. Liest du, Jerry, 2, Vers 23. Da erklärt Petrus an Pfingsten.
Diesen hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand des Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht.
Ja, also hier wird gesagt, dass in dem Leiden des Herrn Jesus ein bestimmter Ratschluss von Gott vorliegt. Gott hat das so festgelegt. Aber ganz wichtig, es wird gesagt, und nach Vorkenntnis Gottes. Und das ist das Wort Prognosis. Das bedeutet Vorherwissen. Und das ist nicht das Gleiche wie zuvor bestimmen. Gott weiß im Voraus, dass ein Judas von sich aus bereit war, den Erlöser zu verraten. Und Gott wusste im Voraus, dass ein Pilatus, obwohl er gewarnt wurde, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, dass er in Ungerechtigkeit den Herrn preisgeben würde für die Kreuzigung. Und er hatte im Voraus gewusst, dass die Führerschaft Israels, also die große Menge, nicht alle, aber dass sie den Messias verwerfen würden. Die waren nicht Marionetten, die so bestimmt waren, etwas Unrechtes zu tun, sondern die haben in ihrer eigenen Verantwortung gehalten, so sich verhalten und gehandelt. Aber Gott wusste das im Voraus und darum geschah das nach Vorkenntnis Gottes. Aber Gott hätte das alles verhindern können. Er hätte machen können, dass alle am Donnerstagabend noch einen Herzinfarkt haben würden. Und dann wäre das am Karfreitag ja nicht so geschehen. Aber Gott hat bestimmt, dass es so geschehen darf. Und auf diesem Weg wurde die Rettung am Kreuz geschaffen. Darum ganz wichtig, diese zwei Begriffe muss man unterscheiden, aber die Kombination sehen, bestimmter Ratschluss und Vorkenntnis Gottes. Und dann, wir haben noch eine Minute. Der nächste Punkt.
Vergebung ist nicht zu erlangen durch eigene Anstrengungen und Selbstkasteiung.
Jawohl.
Vergebung ist nicht zu erlangen durch eigene Anstrengung und Selbstkasteiung.
Ja, also im Alten und im Neuen Testament sehen wir dieses Grundprinzip. Nochmals in Vers 5, er sagt, und nun betrübt euch nicht und zürnt nicht über euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Und ich habe das eigentlich schon erwähnt, dass also Wut auf sich selbst, das trägt nichts zur Vergebung bei. Und so habe ich dann auch hier die Stellen aufgeschrieben von Galater 2, Vers 16. Dort wird erklärt, dass man gerettet wird nur durch Glauben. Nichts anderes. Das schlagen wir auf. Galater 2, 16.
Aber wissend, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus.
Ja, also so klar und eindeutig. Also auch nicht, dass man sich eben so selber bestraft, sich selber geißelt. Ich habe da noch hingeschrieben, 1. Timotheus 4, 1 bis 3. Dort sagt Paulus, dass in späteren Zeiten etliche in der Christenheit von dem Glaubensgut abfallen werden. Und sie werden achten auf betrügerische Geister von Lehren von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden. Und dann sagt Paulus, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annehmung mit Danksagung. Das heißt, er sagt voraus, in späteren Zeiten, er sagt dort nicht in den letzten Zeiten. Das ist keine Endzeitprophetie. 1. Timotheus 4, das griechische Wort heißt sogar in den dahinterliegenden Zeiten. Das heißt, hinter der apostolischen Zeit, die ging bis 100. Der letzte Apostel starb um ca. 100 nach Christus, Johannes. Und dann kam die nachfolgende Zeit und genau ab dem 2., 3. Jahrhundert kam das alles auf, dass man eben sich kasteite und sich selber bestrafte mit Nahrungsentzug und eben sich von Speisen zu enthalten. Und dann auch eben verbieten zu heiraten, das Zölibat. Also die Meinung, die Verachtung der Ehe und die Meinung, dass man eben bei dem Mönchsweg einen höheren Weg gehe, der geistlicher ist. Und das sind falsche Gedanken. Ich weiß, der Apostel Paulus zeigt schon den Wert der Ehelosigkeit in 1. Korinther 7. Aber aus ganz anderen Gründen und nicht ein Gebot und nicht kein Gelübde. Aber das sind alles Dinge, die man begann einzuführen in der Meinung, das könne irgendwie verdienstlich und auch zum Heil noch beitragen. Und das geht gar nicht. Und so sagt Josef, zürnt nicht auf euch selbst. Und der nächste Punkt, 144, da würden wir dann nächstes Mal weiterfahren. 144, da sagt Josef, dass Gott ihn nach Ägypten gesendet hat. Wunderbar, nicht wahr? Die haben ihn so bösartig nach Ägypten verkauft, aber es war ein höherer Plan dahinter. Eben der Ratschluss Gottes durch die Vorsehung Gottes, dass die Brüder so handeln würden. Und Gott hat hiermit Josef nach Ägypten gesandt. Aber das werden wir nächstes Mal genauer anschauen. Schließen wir hier.